Es gibt immer einen Platz in der Pflege, um tätig zu sein. Ich muss ihn nur finden. Und da habe ich für mich beschlossen, ich bleibe. Ich bleibe in der Pflege, ich suche für mich die richtige Qualifikation und den richtigen Platz. Und so ist es bis heute eigentlich geblieben.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Jedem Anfang
wohnt ein Zauber inne.
Wohnt ein Zauber inne, genau. Und das ist bei uns beiden auch so, Peter, oder? Bei uns liegt auch immer ein bisschen ein Zauber in der Luft, weil ich mich nicht vorbereite und dir keine Möglichkeit gibt, dass du auf den Einstieg vorbereitest.
Oliver, ich bin bereit.
Du bist bereit für die Eingangsfrage. Peter, ganz viele Professionen haben so Lichtgestalten. Nicht? Du bist ja ein Kremser und isst gern. Die Lichtgestalt in der Gastronomie, wer ist das bei euch?
Die Liesl Wagner-Bacher, aber ich würde sagen mittlerweile ihr Schwiegersohn. Aber ja, du hast völlig recht, das ist eine Lichtgestalt und wir haben heute einen unglaublichen Gast und ich bin wirklich total stolz, dass sie da ist. Heute ist bei uns die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Frau Hofrätin, Magister Dr. Eleonore Kemet-Müller, PMME, Professional Master of Medicine Ethik. Und die Eleonore Kemet-Müller ist Ethikberaterin. Sie ist zuständig für Organisationsethik, Medizin und Bioethik. Und ich habe heute mal was gemacht, was ich sonst eigentlich nicht mache, aber ich habe heute mal ChatGPT befragt. Und ihr ChatGPT befragt mit der Frage, was hat Eleonore Kemet-Müller und Florence Nightingale gemeinsam?
Ja? Das ist eine lustige Frage.
Ja. Und ChatGPT sagt, Florence Nightingale gilt als Begründerin der modernen Krankenpflege. Sie revolutionierte die Pflegepraxis im 19. Jahrhundert. Und Eleonore Kemet-Müller ist eine bedeutende Figur der Pflegeentwicklung in Österreich. Ich hoffe, Figur passt für dich, Eleonore. Schön, dass du da bist. Auch sie engagiert sich stark für die Professionalisierung und Organisation der Krankenpflege. Sie ist eine Frau, die eine Wegbereiterin im Gesundheitswesen ist und sie nimmt Einfluss auf Ausbildung und Organisation. Nightingale gründete 1860 die erste Schule für professionelle Krankenpflege am St. Thomas Hospital in London und Kemet-Müller setzt sich ebenfalls für die Ausbildung und Organisation von Pflegekräften ein, besonders in Österreich, wo sie maßgeblich an der Entwicklung von Ausbildungsrichtlinien beteiligt war.
Also es ist ganz gruselig, nicht wie ChatGPT unsere Gäste kennt. Herzlich willkommen, liebe Eleonore. Wir sind wirklich stolz, dass du da bist. Als Lichtgestalt in der Pflege. Und ich glaube, das ist was Feines, wenn eine Profession jemanden hat, zu dem sie aufblicken kann. Und ich hätte gesagt, wir Niederösterreicher blicken jedenfalls zu dir auf. Also herzlich willkommen. Und ich würde gleich mit einer ersten Frage einsteigen. Was hat die zur Pflege gebracht?
Vielen Dank für die Einladung. Wenn sie da so sprecht, dann habe ich nicht den Eindruck, dass das mich betrifft, dass sie da über mich sprecht. Das muss wer anderer sein. Ich komme vom Land. Arm vom Land, mehrere Kinder. Also war die Berufswahl doch beschränkt, aber es war eigentlich ganz was anderes. Mich haben Uniformen schon immer fasziniert, das war das eine. Und es hat zu meiner Zeit, wie ich jung war und vor der Berufswahl gestanden bin, zwei höchstwertige Berufe gegeben. Das eine war Stewardess und das andere war diplomierte Krankenschwester. Und ich habe mich aufgrund der Nähe zu Krems für die diplomierte Krankenschwester entschieden. Und das war damals, neben der Stewardess, der höchstwertige Frauenberuf.
Damals war aber denn wann, Eleonore?
Vor Jahrzehnten, ja. Vor vielen Jahrzehnten, wo so dieser Wechsel geistlich zu weltlichen. Ich hatte in der ersten Schwesternschule noch geistlich und dann sind wir auf weltlich umgestiegen.
Und wie war dann dein weiterer beruflicher Werdegang? Weil du bist ja nicht, der Peter hat es vorgelesen, nicht, du bist ja mit akademischen höchsten Weihen ausgestattet, das heißt, du hast ein Doktorat, ein Diplomstudium, also ein Magister und diverse andere akademische Ausbildungen. Wie ist es dann weitergegangen in deinem Leben?
Eigentlich sozusagen, wie es zu der Zeit ganz üblich war. Ich wurde dann nach dem Diplom auf einer chirurgischen Station angestellt, mit vollem Engagement und Interesse. Und wie ich 23 war, wurde in Krems mit einer Universitätsprofessur besetzte Unfallstation gebaut. Und da wurde ich gefragt, ob ich diese Leitung übernehmen möchte.
Relativ jung, ne?
Naja, und unbedarft natürlich, weil ohne entsprechende Qualifikation war das natürlich nicht sehr klug. Ich habe das dann doch gemacht. Und mit 27 waren zwei Gegebenheiten im Berufsleben. Mir war fad und ich habe gemerkt, die Ärzte kommen nicht herunter. Ich muss hinaufgehen. Und das war eigentlich der Auslöser, Abendmatura zu machen, was überhaupt das Mühsamste in meinem ganzen Berufsleben war. Und das habe ich dann gemacht und mit unglaublicher Freude bin ich auf die Uni Wien gefahren, zu schauen, was ich studieren soll. Weil Pflegewissenschaft hat es ja nicht gegeben. Mhm. Und ich bin da auf der Uni Wien gegangen, voller Freude mit meiner Matura und bin in einem Hörsaal hineingegangen, wo noch tief unten eine graue Eminenz gesessen ist. Ich habe mich dort hingesetzt, habe zugehört und habe kein Wort verstanden. Und da habe ich gedacht, das studiere. Und der da unten gesessen ist, war mein Lehrer, Professor Händel, der war damals schon ein alter Herr und der Gegenstand war die Philosophie. Und dann habe ich ja noch ein Zweitfach gebraucht und da bin ich so herumgegangen auf der Universität und habe so Begriffe gelesen und da ist Pädagogik gestanden. Und ich dachte, das hört sich auch gut an, das mache ich auch. Und das war's.
Und das war dann sozusagen der Hintergrund, dass du quasi Philosophie studiert hast. Das heißt also, jetzt bist Gesundheits- und Krankenpflegerin und Philosophin. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung. Man definiert sich ja in irgendeiner Form als Person oder identifiziert sich auch mit seinem Beruf beziehungsweise mit seiner beruflichen Ausbildung. Was ist denn die Eleonore Kemep-Müller? Ist die Gesundheits- und Krankenpflegerin, Pädagogin, Philosophin? Oder gibt es was, wo man das sozusagen kombiniert auf die Straße bringen kann? Oder wie würdest du definieren in deiner Rolle?
Eigentlich schon. Eigentlich bin ich immer noch Pflegeperson. Okay. Eigentlich schon. Und mich hat ja immer schon fasziniert, wenn Menschen imstande sind, das, was sie tun, auch gut zu vermarkten. Und durch die Philosophie hat sich ergeben, dass ich mich dann auf die Ethik konzentriert habe und mir gedacht habe, das kann ich doch gut mit der Pflege in Verbindung bringen. Was kann die Ethik für die Pflege leisten? Das war das eine. Und das andere, ich bin ja dann in die Lehre gegangen, Schulleitung in Krems. Da war das Fach Pädagogik natürlich passend. Aber eigentlich bin ich immer noch Krankenschwester.
Das finde ich schön, nicht, weil man ganz oft hört, nicht, ich komme aus der Pflege, nicht, und wir diskutieren das ganz oft, Peter.
Und wir sagen, wir sind Krankenpfleger.
Wir sind Krankenpfleger. Wir beide sind Krankenpfleger. Also es freut mich irrsinnig, dass du auch Krankenpflegerin oder eigentlich nicht, du hast die Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Also das ist ja durchaus legitim, dass man sich als Krankenschwester dann noch sieht. Wie hat denn deine Ausbildung im Bereich Philosophie dein Blick auf die Krankenpflege beeinflusst oder gibt es da Beeinflussung oder hat das was erhellt?
Für mich war das Studium, das ich ja neben meinem Beruf als Stationsleitung auf der Unfall, was ja wirklich ein sehr fordernder Beruf eigentlich ist, für mich war das der Ausgleich. Ich konnte gar nicht erwarten, dass endlich die Visite vorbei ist und ich zum Zug laufen kann nach Wien zur Lehrveranstaltung. Und da in der Philosophie und in der Pädagogik viele Lehrveranstaltungen ja zum Wochenende sind, war das ja relativ einfach. Es war eigentlich der Ausgleich für diesen anstrengenden und schwierigen Job. Das war das. Das war es eigentlich, ja.
Dieser anstrengende und schwierige Job, der durchaus sehr sinnerfüllend ist. Und du hast gerade gesagt, Eleonore, du hast Philosophie, Pädagogik, Ethik gemacht, du warst Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Krems am Standort. Und du hast dich gefragt, was kann denn die Ethik für die Pflege tun? Und jetzt ist es ja so, dass man allgemein glaube, dass die MedizinerInnen den Hippokratischen Eid schwören, was sie nicht tun. Und wir Pflegepersonen haben ja im Hintergrund einen Berufskodex. Wir haben den ICN-Ethikkodex, den wir verpflichtet sind. Und unser Handeln danach auslegen und ausrichten. Wie würdest du beschreiben, was kann die Ethik für die Pflege tun und warum braucht es in der Pflege Ethik?
Ich unterrichte ja an verschiedenen Fachhochschulen und auch an der Universität Graz am Institut für Pflegewissenschaft. Dort unterrichte ich seit 20 Jahren Philosophie. Also immer, wenn ich in die Lehre gehe und mich ganz kurz vorstelle, dann mache ich so eine Ansage. Und die lautet immer nach, also meiner Meinung, brauchen Pflegepersonen zwei Säulen, damit sie ein langes, erfolgreiches, geglücktes Berufsleben haben. Eine Säule ist EBN und die zweite Säule ist Ethik. Wobei EBN eine Dynamik hat, das können wir jetzt als gut oder schlecht, und die Ethik, würde ich sagen, ja, es ist die Zeit der Ethik. Jetzt poppt es gerade auf, jetzt, nach 30 Jahren. Jetzt ist die Ethik da.
Woran merkst du das, dass jetzt die Ethik da ist?
Ich bin ja geringfügig an der Karl-Landsteiner Privatuniversität in Krems, habe dort einen Ethiklehrgang entwickelt, einen Zertifikatslehrgang für angewandte Gesundheitsberufe. Und beim ersten und beim zweiten Durchgang habe ich ausreichend Teilnehmer lukrieren können, damit ich starten konnte. Und jetzt beim dritten war ich sehr rasch voll.
Er ist ausgebucht.
Er ist ausgebucht.
Ja, ich habe gesehen auf
Personen Homepage. Auf der Warteliste. Und das zeigt's. Das zeigt's. Und ich habe gestern mir das angeschaut. Von den 18 Teilnehmern, Teilnehmerinnen, sind 2 männlich, 16 weiblich. Nur mehr 7 Pflegepersonen, 4 Ärztinnen, klinische Psychologen, Heimleitung, Psychotherapeuten, Patientenanwältin, also verschiedenste Gesundheitsberufe. Mhm. Jetzt ist das Thema da. Mhm. Ich war beim Oberösterreichischen Ethiktag und beim Niederösterreichischen Ethiktag und ich finde, das ist eine richtig gute Dynamik für die Ethik.
Wir sehen es in St. Pölten. Ich bin ja der Koordinator der klinisch-ethischen Beratung in St. Pölten und wir haben letztes Jahr 39 klinisch-ethische Beratungen im Haus gehabt und 2017 haben wir gestartet mit 4. Ja, also ich merke auch, dass der Bedarf ein großer ist und dass Ethik gut angenommen wird. Wir haben sehr viele Interessentinnen, die zu uns ins Team wollen, weil es einfach, glaube ich, weil es ein ganz wichtiger Bestandteil in dieser Klinik ist und die für die Arbeit, die wir hier für unsere Patiententätigkeiten, die Wichtigkeit unterstreicht. Ja.
Ich möchte jetzt gerne ein bisschen verdichten, Eleonore, weil du sagst, es gibt zwei Elemente, also EBN und ich hätte gesagt, so kommen wir dann noch hin. Genau. EBN und Ethik braucht die Pflege, weil das kann ich zu 100% vollinhaltlich unterstreichen, nur ein bisschen verdichten, weil es gibt vom Aaron Antonowski, der die Salutogenese entwickelt hat, ja drei Elemente, wie man beruflich zufrieden sein kann. Und ich glaube, das trifft die Pflege auch, indem man sagt, ich verstehe, was ich tue, ich kann was beeinflussen, also ich kann die Welt wird für mich handhabbar, ne? Ich glaube, das ist das zweite, was der Antonowski sagt. Und das dritte Element ist sinnstiftend. Jetzt sehe ich in meinem beruflichen Kontext 100% alle drei Elemente erfüllt. Ist das dieses Element, das du auch mit Ethik brauchst, die Pflege, um gesund, langfristig diesen Beruf ausüben zu können?
Die Grundlage meiner Antwort liegt in einem wunderbaren Artikel von Ilse Marie Walter in der Pflegezeitschrift aus 2008. Der Artikel heißt Genderdifferenzen und andere Ungleichheiten. Und sie kommt zum Ergebnis oder zur Diagnose, es ist, wie es ist, weil die Pflege ein Frauenberuf, ein Hilfsberuf und ein Interschichtberuf ist. Mhm. Und es sind zwar viele Jahre vergangen seit 2008, aber ich denke, in der Grundlage stimmt das noch immer. Das heißt, mit diesen Gegebenheiten müssen wir umgehen, um ein langes, freudvolles, erfolgreiches Berufsleben zu haben. Und dafür benötigen wir etwas. Und ein Baustein ist die EBN und ein Baustein ist die Ethik. Mhm.
Jetzt haben wir sozusagen dieses Element Ethik, hätte ich gesagt, ein bisschen umrissen. Wir haben schon mal uns zum Thema EBN unterhalten, und zwar mit dem Martin Fangmeier, der den Cochrane Ableger der Cochrane Library in Krems leitet. Und auch da muss man sagen, nicht bist du quasi die geistige Mutter aus meiner Sicht dieses Ablegers der Cochrane Bibliothek in Krems, weil du vor Jahren damit begonnen hast, EBN zu implementieren in Niederösterreich und dort einen Wissenskorpus zur Verfügung zu stellen. Wie kommt man denn zu evidenzbasiertem Wissen in der Krankenpflege? Wie siehst du das? Warum brauchen wir EBN? Was ist da der Hintergrund? Warum brauchen wir das in der Pflege? Oder ist das eine Orchidee, die wir uns sozusagen zusätzlich erfunden haben?
Ich bin ja zu diesem Thema eigentlich aus der Situation gekommen. Ich könnte auch sagen, aus der Not gekommen. Mann hat ja 2012, genau nach 50 Jahren, gestern habe ich die Festbroschüre zufällig in der Hand gehabt, die Pflegeschule in Krems geschlossen. Mhm. Und dann war ich mit meinen Mitarbeitern, auch Pflegewissenschaftlerinnen, vor die Frage gestellt, was tun wir jetzt? Und durch diese Gespräche mit diesen Pflegewissenschaftlerinnen bin ich auf die Idee gekommen, wir machen was mit EBN.
Mhm. Dann also Evidence-Based Nursing. Ne?
Das ja, quasi dann habe ich mir eine Universität gesucht und da hat es in Krems gerade neu eine gegeben. Ja. Ich habe gedacht, Universität, die brauchen wir sowas? Ein Geldgeber und diese engagierten Frauen. Und dann haben wir ein Projekt gestartet, das haben wir Florence genannt, mhm, und konnten sehr erfolgreich, solange bis halt die Finanzierung gewährleistet war, das betreiben. Also wirklich ein gutes Fundament legen. Dann war der finanzielle Hahn abgedreht und dann war es wirklich mein großes Bemühen zu schauen, wo kann mein Baby weiterleben. Und ich habe alles abgelehnt, was da gesagt worden ist, und bin zum Professor Gartliner gegangen, der war etwas überrascht war, wie ich als Pflegeperson möchte, dass sowas Pflegerelevantes bei ihm andockt. Aber ich war damals der Meinung, dass es nur überleben konnte, wenn schon Struktur da ist. Und die war durch das Cochrane da. Mhm. Und irgendwann, nach einiger Zeit, habe ich den Professor Gartliner auf der Straße getroffen, der hat gesagt, der Florenz geht es richtig gut. Und dann habe ich gedacht, okay, das war. Und mit dem Martin Fangmeier hat es ja eine wunderbare Nachfolge gefunden.
Vielleicht ist für Zuhörerinnen und Zuhörer auch relevant, der Peter setzt schon wieder an, weil er das Thema auch ganz sichtlich bewegt.
Ja, und deshalb mache ich jetzt da gleich weiter. Also ich finde, ChatGPT hat vollkommen recht, wenn man sich diesen Zusammenhang anschaut, was du für die Pflege in Österreich gemacht hast, ist unglaublich, wenn du jetzt Florence nicht mehr erwähnst, und weil wir ständig über Evidence-Based Nursing reden, über EBN, möchte ich auf die Folge 14, die du auch angesprochen hast, verweisen, Oliver, nämlich das war die faktengestützte Pflege mit dem Martin Fangmeier, und wir wissen vom Jürgen Zahler, das ist eine unserer meistgehörten Podcast-Folgen. Ja. Also wie du siehst, die Eleonore, EBN interessiert. Also wenn du mal Zeit hast, hör rein, Folge 14, faktengestützte Pflege mit deinem Nachfolger, dem Martin Fangmeier.
Und wir haben zuerst schon über den Tag der Pflege gesprochen, nicht? Und ich finde, das ist auch gar nicht ganz unwesentlich, nicht? Weil der Tag der Pflege hat ja Bedeutung. Und zwar am 12. Mai ist Florence Nightingale zur Welt gekommen. Also das ist der Geburtstag eigentlich der Begründerin der aus meiner Sicht modernen Krankenpflege, zumindest in Europa. Und eine spannende Frau insgesamt, nicht? Also sie, ich weiß nicht, ob du das weißt, Peter, die ist in Großbritannien geboren, war eigentlich aus sehr wohlhabendem Haus und die sind dann durch Europa gereist, nicht? Und ich finde das auch so spannend, nicht? Weil man glaubt ja immer, die Paris Hilton ist die einzige, die sozusagen nach einer Stadt benannt ist. Nein, auch die Florence Nightingale ist nach einer Stadt benannt, nämlich nach Florenz in Italien. Die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer werden das kennen. Das heißt also, man sieht schon im 18. Jahrhundert hat es Eltern gegeben, die ihre Kinder nach Städten benannt haben. Und das muss ich sagen, nicht? Und das gefällt mir eigentlich an der Kollegin, und das darf ich sagen als Krankenpfleger so gut, dass die Florence Nightingale dieses Thema EBN schon sehr aktiv im Grunde begonnen hat. Und zwar an der Krim, also auch da sind wir sehr, eigentlich ist der Kontext jetzt wieder passend, nicht? Weil wir haben jetzt wieder sozusagen die Ukraine und die Krim als Kriegsgebiet. Auch damals war es so, dass die Florence Nightingale in diesem Kriegsgebiet eingesetzt worden ist als Krankenpflegerin. Und die hat dann, und das ist vielleicht vielen auch in unserer Berufsgruppe nicht bekannt, über statistische Methoden festgestellt, dass eben hygienische, gute Lebensbedingungen, die Sterblichkeit der Verwundeten in diesen Feldlazaretten deutlich verbessern, und hat dadurch, also über statistische Methoden, über wissenschaftliche Methoden letztlich dazu beigetragen, dass die Lebensumstände dieser Verwundeten sich deutlich verbessert haben. Wie siehst du jetzt den Status von EBN oder Evidence-Based Practice in der Gegenwart, Eleonore?
Ich muss auf was anderes zurückgreifen, weil während du jetzt gesprochen hast über die Florence Nightingale, ist natürlich bei mir der Film abgelaufen. Ja, ja. Ich bin in meinem Leben immer auf der Spuren von interessanten Menschen gewesen. Okay. Und eine ist die Florence Nightingale. Ich habe es noch nicht geschafft, an ihr Grab zu kommen, weil er Linksverkehr ist. Aber ich war mindestens 3-4 Mal im St. Thomas Hospital im Florence Nightingale Museum. Und ich habe auch zu Hause in meiner Bibliothek so eine kleine Florence Nightingale Abteilung.
Okay.
EBN, für mich ist EBN, na, ich sage es ganz banal. Ich starte meinen Unterricht auch mit zwei Beklärung von zwei Begriffen. Wissen und meinen. Das habe ich von meinem Namen Immanuel Kant, was kann ich wissen, was soll ich tun, von da kommt das her. Und dieses mit dem Wissen, da sind wir bei EBN. Und wenn es um Meinung geht, sind wir in der Ethik. Und ich bleibe bei der Ethik, wenn es passt. Das Atom oder der zentrale Begriff in der Ethik ist der Begriff des Wertes. Und da wir so einen Wertepluralismus haben, haben wir so viele Wertekonflikte auch. Und Ethikarbeit, ich nehme das als Überbegriff, hat zum Ziel, mit dieser Vielfalt an Werten Antworten zu finden, die für unsere Patientinnen, Klientinnen, Bewohner, Pflegepersonen gute Antworten sind. Nicht richtig, weil da wären wir ja bei EBN, sondern gute Antworten.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Und du hast immer wieder, denke ich, versucht, Antworten zu geben. Und ich würde nochmal trotzdem gerne referenzieren, weil ich habe auch ich hab ein paar persönliche Vorbilder in meiner Profession. Peter, hast du irgendwelche Vorbilder als professioneller Krankenpfleger?
Ja, ja. Also ich habe immer wieder so Lichtgestalten gehabt, die mich begleitet haben auf meinem Weg, wo ich mir oft gedacht habe, so wie der, das Menschenbild, die Haltung, der Zugang. An diesen Personen habe ich mir immer gedacht, ja, so möchte ich auch mal pflegen. Ja, also das hat immer wieder so Indikator Pflegepersonen gegeben, wo ich mir dachte, genau so. Ja. Das sind meistens auch die gewesen, wo ich mir gedacht habe, ja, von denen würde ich mich auch gern pflegen lassen. Es gibt manche, von denen hätte ich das nicht wollen, ja.
Also ich hab das auch nicht. Ich hab ein paar so Lichtgestalten, also dazu gehörst ganz eindeutig natürlich du, Eleonore, aber auch eine Amerikanerin, die Mary Menti, die leider im vergangenen Dezember verstorben ist, die Begründerin mehr oder weniger des Primary Nursings. Und das bringt mich zu meiner Frage, Eleonore, wie wichtig sind denn diese Lichtgestalten in der Pflege? Wie wichtig ist es für grundsätzlich vielleicht für eine Profession, dass ich so ein Zentralgestirn habe, auf das ich zuarbeiten kann?
Ich frage meine Studenten immer, haben sie Vorbilder? Mhm. Und es ist eigentlich immer die Antwort, wenig, als ich mir wünsche, muss ich sagen.
Okay.
Für mich waren Vorbilder oder Menschen, die ich interessant gefunden habe, immer besonders wichtig im Leben. Und das waren nicht nur Pflegepersonen, es war auch der Antarktis-Forscher Ernest Shackleton zum Beispiel. Mhm. Ja. Eine meiner, wie du es nennst, Lichtgestalten in der Pflege, war Madeleine Leininger. Vielleicht ist die noch bekannt, transkulturelle Pflege mhm. erfunden. Ich war 27 und so in der Matura und es hat mir wieder mal gereicht in der Pflege. Und dachte, nein, also mein ganzes Leben mache ich das nicht. Und dann bin ich nach Aarau in die Schweiz gefahren zu einem Kongress. Und da steht diese kleine, gewirrige Pflegeperson auf der Bühne. Und es hat mich dermaßen beeindruckt, weil ich erkannt habe, es gibt immer einen Platz in der Pflege, um tätig zu sein. Ich muss ihn nur finden. Und da habe ich für mich beschlossen, ich bleibe. Ich bleibe in der Pflege, ich suche für mich die richtige Qualifikation und den richtigen Platz. Und so ist es bis heute eigentlich geblieben.
Schön, dass du das ansprichst, weil ich denke mir, in der Pflege kann man von der Geburt bis zum Tod in jedem Setting arbeiten. Also es ist unglaublich vielfältig und man muss halt sein Platzerl, wo man Richtiges finden und das kann man auch. Und ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen zum Anfang. Du hast am Anfang gesagt, du warst vor der Berufswahl, du bist vom Land und es hat zwei Berufe gegeben, die für dich in Frage gekommen waren, die sehr hoch angesehen worden, das war die für einen Frauenberuf, muss man sagen, das war die Stewardess und die diplomierte Krankenschwester. Und du hast gesagt, das ist schon ein paar Jahrzehnte her.
Was man nicht sieht.
Genau. wie siehst du das? Hat sich was verändert im Ansehen im Beruf? Und in welche Richtung? Siehst du diese Veränderung und was können wir tun?
Hoffentlich passt die Antwort, die ich jetzt gebe, zu deiner Frage. Es erinnert mich an ein Bild, vom holländischen Maler, von einem alten holländischen Maler, ich habe den Namen vergessen. Das Bild ist so die fallenden Engel. Der Himmel ist offen und die Engel purzeln herunter. Und manche liegen am Boden, manche fallen, manche sind nach oben. Für mich ist die Pflege und den Zeitpunkt, weiß ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, wo das gekippt ist von diesem höchstwertigen Beruf der diplomierten Krankenschwester zu Hilfsberuf, Unterschicht, Frauenberuf. Ich weiß nicht, wann es passiert ist, aber für mich ist es passiert und wir sind noch immer im Fall. Und dieses Fallen muss sich aufhören. Das ist für mich so die bildliche Darstellung dieses Berufs. So, und jetzt habe ich natürlich vergessen, was deine Frage war.
Was kann man tun, um das Fallen zu bremsen?
Ja, bis vor einigen Jahren hätte ich sofort die Antwort gehabt. Ja? Jetzt habe ich sie nicht mehr. Sie ist zu komplex. Ich hätte nur vielleicht Analyse, vielleicht ist das Wort zu hoch gegriffen, aber es fällt mir nichts besser sein. Ich sehe drei Grund, obwohl das Problem auch nicht das richtige Wort ist. Ich würde es in drei Töpfe teilen, die Situation. Das erste ist die eigene Berufsgruppe. Ich vermisse auch im Unterricht Homogenität in der Gruppe und Solidarität. Das vermisse ich. Ja, also wir haben in der eigenen Berufsgruppe und auch dieser fehlende Mut. Alles so gesagt. Der Oliver hat gesagt, ich darf keine unzüchtigen Wörter, Begriffe verwenden.
Hast du das gesagt, wie schnell es auch so
ist? Da hätte mir schon was einfallen. Also, was wir immer für Bedenken für alles haben, gestellt, dass wir es einfach tun. Ja. Immer diese Überlegungen, was passiert uns oder nicht und. Sondern es einfach mit viel, viel mehr Selbstbewusstsein, es einfach zu tun, was wir für richtig halten und uns zusammenschließen und solidarisch zu sein. Das halte ich immer für ganz, ganz wichtig. Das zweite ist das Gesellschaftspolitische. Gesellschaft und gesellschaftspolitisch. Da sage ich ein Beispiel, weil ich es auch erlebt habe. Im Rahmen einer pflegewissenschaftlichen Veranstaltung an der Karl-Landsteiner-Universität hat eine hochrangige Politikerin zu mir gesagt, sie ist gegen die Akademisierung in der Pflege. Mir ist da nicht wirklich was Gescheites eingefallen drauf. Ich habe nur gesagt, Frau so und so, das erinnert mich an eine Situation in Bangladesch, wo man den Intellektuellen die Brillen weggenommen hat, das nicht mehr lesen können. Was Besseres ist mir dazu nicht eingefallen. Habe ich erzählt, dieses Erlebnis auch in meinem Unterricht, ja, dass sie erkennen, wie wir auch politisch wahrgenommen werden und dass dagegen etwas getan werden muss. Und das Dritte ist, andere Gesundheitsberufe, im Speziellen Medizinerinnen und Mediziner. Ich gehe schon davon aus, dass diese Berufsgruppe alles tun wird, um uns auch als Unterschichtberuf zu belassen. Und dass wir diese Gleichwertigkeit einfordern und einlösen müssen.
Ich finde das wirklich schön und du hast zuerst ein Kunstwerk, nämlich die fallenden Engel, benannt. Ich möchte auch eins zitieren und zwar war ich am Wochenende im Kunsthistorischen Museum Arcimboldo, Bassano und Bruegel, also die verschiedenen Bruegels und verschiedenen Bassanos waren dort und der Peter Bruegel hat ein recht bekanntes Bild, das wir vielleicht auch in den Shownotes verlinken und zwar ist es der Turmbau zu Babel und der ein bisschen so bibelfest ist, der wird die Geschichte zum Turmbau zu Babel kennen, nicht? Also man hat so die menschliche Hybris wird da dargestellt, nicht? Man will einen Turm bis in den Himmel bauen und der Herrgott vereitelt den Plan, indem er die Sprache der Menschheit verwirrt und sozusagen die verschiedenen Sprachen schafft und da die Kooperation nicht mehr möglich ist. Eleonore, um diese Allegorie des Turmbaus zu Babel zu benutzen, könnte das ein Lösungsansatz sein, dass wir uns erstens solidarisch zeigen, zweitens vernetzen, nämlich auch international vernetzen und eine gemeinsame Sprache sprechen, die vielleicht evidenzbasiert ist und die man sozusagen sowohl in Bangladesch, um das aufzunehmen, als auch in Österreich versteht.
Vielleicht war es auch in Laos oder in Kambodscha, aber ich wollte es einfach so loswerden. Mhm. Auf deine Frage. Ich gebe wieder mal zwei Antworten aus der Vergangenheit. Ich bin ja weit gereist, ich bin auch 10 Jahre Flugrettungsdienst geflogen und mich haben große Kongresse immer schon sehr interessiert. Bei diesen wirklich großen Kongressen, ob es jetzt in Neuseeland, Australien, USA oder Kanada ist, haben auch die Pflegepersonen ihre eigenen Veranstaltungen. Und die wirklich guten Veranstaltungen, die mir in Erinnerung sind, haben als Grundlage dieses evidenzbasierte Wissen und aber dann auch noch dazu diesen subjektiven Anteil, den es braucht, dass es eine professionelle Pflege ist. Also für mich muss sich die Pflege aus zwei Elementen zusammensetzen. Aus diesem objektiven Wissen und aus diesem, das sind wir bei IBN, und aus diesem subjektiven Anteil, da sind wir bei der Ethik. Und das bildet sich für mich nur immer in diesem völlig altmodischen Begriff der Ganzheitlichkeit ab. Ich bin eine große Verfechterin der Ganzheitlichkeit in der Pflege. Und ich nehme das auch wahr, dass das weltweit Millionen von Patienten, Patientinnen brauchen und Pflegepersonen auch leben, diese Ganzheitlichkeit. Ich habe einmal eine Praktikantin recherchieren lassen zum Begriff Ganzheitlichkeit und da war es so halbe-halbe. Der eine Teil sagt, brauchen wir nicht, können wir nicht einlösen und der andere Teil sagt, ja, das ist, für mich ist es, diese Ganzheitlichkeit hat für mich zwei Herausforderungen. Erstens, es überhaupt einzulösen, diese Ganzheitlichkeit, weil dem können wir ja nie gerecht werden, wie wir diese Ganzheitlichkeit verteilen oder aufteilen. Und das Zweite ist, es ist dieses weltweit Verbindende mit anderen Pflegepersonen. Und darum verwende ich diesen Begriff und mag ihn auch sehr.
Wir haben jetzt ein paar Themen zum Thema Pflege mehr oder weniger durchbesprochen. Jetzt bist du so eine Seniorität in dem Bereich. Was wird denn die Frau Dr. Kemmet Müller, jemanden, der 18 ist, jetzt empfehlen? Macht es Sinn, dass man aktiv wird in der Pflege?
Ich antworte dir aus meinem beruflichen Alltag in der Lehre. Ich erlebe es eigentlich, so wie es in der Krankenpflegeschule war, so erlebe ich die Studierenden auch. Ich erlebe so ein Drittel der Studierenden, jung, engagiert, fähig, leidlich gebildet, heute für ganz wichtig, die Möglichkeiten brauchen. Ja. Und dann haben wir so ein Drittel, die noch mehr Förderung brauchen, um das gut machen zu können. Und das andere Drittel halte ich für bedenklich. Ja. Dieses hatte ich auch in der Pflegeschule, dieses Drittel. Und eine meiner Lösungen war damals, die Pflegehilfeausbildung anzubieten, dass sie den Pflegeberuf nicht verloren gehen. Mhm.
Also dann würdest du sozusagen so eine Graduierung sehen.
Sie sind da, sie sind ja da, sie sind ja da. Sie sind nur nicht homogen da, so wie es vielleicht bei anderen Gesundheitsberufen sind. Aber sie sind ja da. Und ich stelle nicht in Frage, warum sie da sind, aber sie sind einfach da. Und möge es ihnen gelingen, wünsche ich immer am Ende des Sonntags, möge es ihnen einfach gut gelingen, diesen Beruf. Ja.
Das macht es vielleicht auch so schwierig, Pflege zu definieren, weil es ja so viele unterschiedliche Qualifikationen in der Pflege gibt und die 24-Stunden-Betreuerin zu Hause wird ja auch fast mit der Pflege subsumiert, obwohl sie so gut wie keine Ausbildung hat. Und dann haben wir die akademische Ausbildung an einer Fachhochschule, die meiner Meinung nach auch ganz, ganz wichtig ist. Wir waren international gesehen da sehr lange, sehr weit hinten und holen jetzt auf. Und weil du deine drei Punkte für eine gelingende Pflege angesprochen hast, den Zusammenhalt in der Berufsgruppe, das gesellschaftspolitische und die anderen Gesundheitsberufe. Mein subjektives Empfinden ist, wenn gut ausgebildete Pflegepersonen Verantwortung zu ihrem Tun und Handeln übernehmen, ja, und mit EBN und Ethik handelnd, leitend arbeiten, die Medizinerinnen wirklich, und das ist ja schon fast der Floskel, aber diese Kommunikation auf Augenhöhe haben wir, weil wir einfach immer komplexere Versorgungen haben und die ja nur gut werden können, wenn sie multiprofessionell gelebt werden. Und das haben wir in ganz vielen Bereichen. Wenn Pflege professionell agiert, du baust gerade eine Psychiatrie auf, Oliver, ich glaube, auf der Psychiatrie ist Multiprofessionalität für Und ich weiß nicht, ob die ganzheitlich gern hören, weil ganzheitlich hat ja fast so ein bisschen diesen esoterischen Ansatz, aber ich sehe es so wie du, ja. Also wir schauen auf unsere Patienten ganzheitlich und das Ganzheitliche im besten Sinne gemeint, ja. Das kann ja nur mehr so funktionieren. Und ich finde, es kommt eine Generation Medizinerinnen nach, die sehr gern im Team arbeiten, ja. Wie erlebst du das?
Also ich erlebe es auch so, dass die Gesundheitsberufe näher zusammenwachsen und verstehen, dass sozusagen das Ziel quasi die Patientinnenversorgung ist oder halt eben, du hast das erwähnt, Klientinnen, Bewohner und so weiter, also alle diese Begrifflichkeiten.
Und wir müssen gut ausgebildet sein und das ist vielleicht auch an die Politik. Ja. Ich denke auch, alle Politiker würden gerne von professionell und gut ausgebildeten Pflegepersonen versorgt werden. Ja. Also ich denke, das ist schon essentiell, dass wir da eine gute Ausbildung haben. Und du, wenn wir uns die Patricia Benner anschauen und da vielleicht auch dieses Ganzheitliche vom Novizen zum Experten in der Pflegekompetenz und die beschreibt ja, dass der Experte in einer Situation reingeht und intuitiv ganz viel wahrnimmt und handelt, ja. Aber wir tun uns oft schwer, dass wir beschreiben, dass wir unser Tun, unser pflegerisches Tun beschreiben. Und es ist auch oft schwer messbar, weil messbar sind eher die negativen Auswirkungen, wie Stürze, DQBT, Mangelernährung etc. Ja. Aber das Gute ist oft schwer messbar.
Du hast recht. Ich glaube trotzdem nicht, weil du hast zuerst so den ganzheitlichen Ansatz in der Pflege angesprochen. Wir verfolgen ja mit dem Podcast eigentlich pflegeuntypisch keinen ganzheitlichen Ansatz. Nicht? Wir schauen, dass wir ein Thema anritzen. Auch in dem Fall ist uns dieses Anritzen des Themas
die Zeit
eben nur gelungen, aber wir haben keine ganzheitliche Sicht auf die Pflege abarbeiten können. Insofern glaube ich, dass wir wahrscheinlich nochmal zu einem Podcast zusammenkommen werden. Aber ich hätte noch eine Frage an die, nicht? Du hast zuerst angesprochen, Betreuung von Patientinnen und Patienten oder von Menschen an sich wird sehr häufig mit Pflege verwechselt. Ich merke es auch nicht, wenn ich oft in Diskurs trete mit Menschen, die sagen, ja, meine Frau, mein Mann hat mich gepflegt, während die Grippe gehabt hat, hat mir Suppe gebracht, hat mir einen Wadenwickel gemacht, hat mir was vorgesungen, nicht? Wo siehst du denn, Eleonore, den Unterschied zwischen der Laienpflege, also dieses Hühnersüppchen, den Wadenwickel und die schönen Worte, und der professionellen Krankenpflege?
Ich denke, in der Literatur ist der Begriff Professionalität sehr, sehr klar und eindeutig beschrieben. Für mich bildet das in einer adäquaten Fort- und Weiterbildung ab, in einer Berufszugehörigkeit und im Pflegeprozess. Ich möchte noch ganz kurz auf diese Ganzheitlichkeit, weil vielleicht ist der Begriff mittlerweile völlig veraltet, weil sagen ja alle Holismus und darum wollte ich das nicht erwähnen. Für mich ist dieses Subjektive und Objektive zentral in der Definition. Wissenschaftler gewinnen objektive Erkenntnisse, da es dem Menschen aber nicht möglich ist, es ganz zu erkennen. Nenne ich so wie der Franzose René Descartes Reduktionismus. Als Wissenschaftler bin ich reduktionistisch und kann nur bestimmte Teile wissenschaftlich erkennen. Der Mensch in seiner Lebenswelt hat aber beide Anteile. Er hat subjektive Anteile und er hat objektive Anteile. Und darum halte ich die Pflegepraxis so hoch, weil sie muss das objektive Wissen der Wissenschaftlerinnen, ob es jetzt Pflege oder Medizin oder andere ist, dieses objektive Wissen an diesem einzigartigen Individuum in seiner Lebenswelt anwenden. Und das ist eine ganz enorme Herausforderung, dass das auch gut gelingt. Und oft gelingt es nicht und oft gelingt es halt auch gut.
Ich würde gern oder wir machen das immer und die Eleonore hat uns gesagt, sie ist jetzt nicht so die passionierte Podcast-Hörerin und hat sich nur einen Podcast angehört im Vorfeld. Drum trifft ihr das jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen unvorbereitet, aber wir machen bei allen Podcast eins und zwar verlangen wir dem Gast zum Ende des Podcasts hin einen Appell an die Zuhörerinnenschaft ab. Weil Tag der Pflege Anteportas steht, weil Pflege grundsätzlich ein gesellschaftspolitisch wichtiges Thema ist, weil wir werden in Zukunft mehr Pflege brauchen, weil einfach die Demografie sich ändert, wir mehr auf Pflege angewiesen sein werden, würde ich den Appell heute ein bisschen einschränken und würde die um einen Appell ersuchen an alle die, die sie mit dem Gedanken tragen, in die Pflege zu gehen oder die schon Pflegende sind. Was wäre da dein Appell, deine Take-Home-Message?
Vielleicht ist Pflege der beste aller Berufe. Möge er uns gut gelingen.
Vielen Dank. Ich glaube, besser kann man es nicht sagen.
Ich glaube auch. Eleonore, es war großartig, dass du da warst. Danke.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.